Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, God. No. 2 seconds on the clock.
Football O'Clock.
Es ist Zeit. Es ist endlich wieder Zeit für American Football. Es ist Zeit für Win Today Football O'Clock. Es ist Zeit für das Training Camp Update Number One. Bedeutungsschwangerer Titel, aber es riecht nach American Football. Es sieht nach American Football aus und es hört sich nach American Football an, wenn er endlich wieder seine Expertisen abgibt. Es ist niemand geringerer als Arizona Cardinals Titan Bernhard Zajkowicz. Bernhard, freue mich sehr, dass wir mit dieser Folge hochoffiziell in die zweite Staffel unseres Podcast-Projekts starten dürfen. Freue mich sehr, dass du dich in der Winter Day Football O'Clock Leitung befindest.
Fix, ich freue mich auch sehr, so wie immer.
Bernhard, kleiner Exkurs, bevor wir über dein Team, die Arizona Cardinals, sprechen, bevor wir über sonstige Themen rund um die NFL auch parlieren. Ich durfte am vergangenen Sonntag bei der Austrian Bowl 39 zu Gast sein. Das 39. Endspiel um Österreichs wichtigste Football-Trophäe. Und damit dann auch im Vorhinein ein klein wenig vorbereitet auf die Partie und das, was so in den letzten Jahren passiert ist. Und den Vienna Vikings war es leider nicht vergönnt, die Austrian Bowl zu stemmen. Die Prague Black Panthers haben das in einem spektakulären und wirklich engen Spiel dann auch getan. Die Vienna Vikings warten eigentlich, wenn man diese Pandemie-Meisterschaft 2020 ausklammert, seit 2017 auf einen in Anführungszeichen richtigen Austrian Bowl-Triumph. Und in diesem Spiel 2017 hatte ein gewisser Bernhard Zajkowicz folgende Statline. 4 für 133 im Receiving Game, wohlgemerkt, mit 3 Touchdowns. Also allein schon mal die 75-prozentige Touchdown-Quote bei den Receptions finde ich grandios. Ein 30-Yard-Field-Goal und 6 von 6 bei den PATs. Doppelfrage. Wie erinnerst du dich an diese Partie? Und was ist aus dem Kicker bzw. Special-Teamer Bernhard Zajkowicz geworden?
Ja, ganz funny, jetzt wo du es gesagt hast. Also an die Kicks habe ich mich auf jeden Fall nicht mehr erinnert. Aber das war irgendwie bei den Vikings, ich weiß nicht, im Nachwuchs habe ich das halt oft übernommen. Und ich kann mich auch nicht mehr ganz erinnern in der Saison, warum ich dann endgültig gekickt habe. Aber ich weiß nur, dass ich nicht sehr konstant war. Deshalb die 6 von 6 eigentlich sehr cool. Aber ja, es war einfach ein gutes Spiel mit einem Kevin Byrd damals und mit dem hatte ich einfach eine gute Chemie. Und ja, das ist 75% Touchdown ist, das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich nicht mehr Bälle bekommen habe, aber auf jeden Fall sehr effizient, würde ich sagen. Ja.
Lass mich noch einen Touchdown-Fänger nachreichen. Ein gewisser Bernhard Reimann hat in dieser Austrian Bowl 2017 die dann auch siegreich für die Vikings ausgefallen ist. 2 Bälle gefangen für 15 Yards, einen Touchdown. Da sieht man schon mal, dass Austrian Bowls und generell nationale Endspiele schon auch Sprungbretter sein können. Auch eingedenk der Tatsache, dass wir in der letzten Folge von Winter Day Football O'Clock mit James Cook, dem Chef des International Player Pathway Program, sprechen durften. All diejenigen, die das vielleicht noch nicht gehört haben, einfach im Podcast-Feed eures Vertrauens eine Folge weiter runtergehen und sich dort den Mittelteil anzuhören. Extrem spannend, was er auszuführen hatte. Aber weil du in diesem Spiel, in dieser Austrian Bowl 2017, ein 30-Yard-Field-Goal hattest, bei den PATs perfekt warst und auch noch als Panther im Einsatz warst, dein Kicker-Tape hast du nicht mitgebracht, um dich bei den Arizona Cardinals in irgendeiner Art und Weise aufzudrängen?
Nein, habe ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das IPP das gewusst hat. Ich meine, wahrscheinlich schon, aber ja, also ich habe zwar ein starkes Bein oder so, aber ich habe da nie wirklich dran gearbeitet und ich glaube auch nicht, dass ich, ich meine, vielleicht wäre ich gut dran geworden. Fun Fact übrigens, wird mal den Head Coach Dan Hawkins und der Weiß nicht, ob das seine Meinung ist, aber so hatte ich das Gefühl, halt, war halt nicht so der größte Fan von mir als Quarterback damals. Aber eines hat er gesagt, also Bernhard, du hast das Talent, NFL-Panther zu werden. Und damals habe ich das halt sehr ungern gehört. Aber er hat halt gemeint, konzentriere dich da drauf und so. Deshalb, ja, wer weiß, vielleicht wäre das der bessere Weg gewesen für eine 15 Jahre lange Karriere oder so in der NFL. Vor allem, wenn man jetzt sieht, welche Leute durchs IPP gehen. Aber ja, voll, ich glaube, ich habe mich da einfach nicht. Also als Kicker, die 6 von 6, das war die Ausnahme. Sonst habe ich immer wieder welche verkickt und so. Also sehr konstant war ich nicht, auch als Panther nicht wirklich. Ich habe, wie gesagt, ein starkes Bein gehabt, aber habe dann nicht wirklich viel dafür getan, dass ich besser im Kicken oder Panten werde.
Du versuchst im vierten Jahr bei den Arizona Cardinals einen NFL-Roster erstmals in aktiver Hinsicht dann auch zu belegen. Und sollte das nicht klappen, wer weiß, welche Mannschaften noch auf deine Hidden Talents oder tatsächlich auch vorhandenen Talente aufmerksam werden. Wir machen das wie immer. Es ist eine in diesem Fall nicht ganz dreigeteilte, sondern zweigeteilte Episode. Erst sprechen wir über die Arizona Cardinals, dann sprechen wir über das, was sonst noch so in der NFL passiert, und es freut mich außerordentlich, dass es diese Episode ganz viele Fragen von Userinnen und Usern gab. Die besten sind und werden inkludiert. Da ist extrem viel spannendes Material mit dabei. Ich würde vorschlagen, wir beginnen diese Folge wie immer mit deinem Team, den
Arizona Cardinals.
Training Camps in Full Swing. Überall in der NFL wird aktuell geschwitzt, gerackert, geackert, so natürlich auch in der Wüste bei den Arizona Cardinals. Nachdem das Camp seit einer guten Woche eröffnet ist, was ist so dein Fazit der ersten Tage Training Camp der Arizona Cardinals 2024?
Ja, also am Anfang natürlich ist immer gut, wieder da sein, das ganze Team wiedersehen und einfach dieses Feeling vom Trainingscamp, dass man einfach aufeinander pickt und ich weiß nicht, das hat einfach irgendwas und so lernt man sich sonst eigentlich nicht kennen und das Gefühl von Trainingscamp ist auf jeden Fall sehr cool und natürlich ist es sehr viel Arbeit und lange Tage und all das, aber eben in diesem Team, in dieser Gruppe vergisst man dann irgendwie ein bisschen drauf, wie viel man eigentlich zu tun hat und es macht alles auch sehr viel Spaß, deshalb ja, das vorweg und sonst das Camp läuft eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt den zweiten Off-Day, also die schauen auf jeden Fall, dass wir quasi gesund bleiben und all das und bis jetzt hatten wir auch keine schwerwiegende Verletzung. Jetzt im letzten Training ist ein bisschen was passiert, aber sollte soweit in Ordnung sein. Nicht mit mir, mit dem anderen, aber sonst sind wir alle gesund geblieben und all das, was natürlich auch sehr wichtig ist im Trainingscamp, weil man nicht seine ganze Mannschaft zerstören will und dann in die Saison starten muss. Aber ja, bis jetzt super, Competition ist da und ja, ich glaube, alle sind da, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen.
Ich glaube, es gibt nichts, das bitterer ist als im August oder in diesem Fall noch im Juli zu lesen, dass von einem Spieler die Saison schon beendet ist. Ich glaube, das war bei Sam Williams der Fall im Cowboys Camp, der sich das Kreuzband gerissen hat. Wenn ich heute die Nachrichtenlage und diese Folge zeichnen wir am späten Mittwochabend auf, wird dann am frühen Donnerstagabend europäischer Zeit erscheinen. Wenn ich das heute eben richtig gelesen habe, dann hat sich Jelde Froholt ein klein wenig wehgetan. Vielleicht ist es genau das, worauf du referenziert hast. Es gab auf jeden Fall schon Season-Ending Injuries. Wünscht man niemanden zu diesem Zeitpunkt, weil eben schon mehrere Monate Arbeit in das reingeflossen ist, was man dann natürlich im Camp auch abrufen möchte. Aber um vielleicht nochmal ganz kurz zu etablieren für alle neuen Hörerinnen und Hörer. Und ja, da gab es noch Austrian Bowl 39 einen sehr schönen Spike, nachdem wir auch dort vor Ort ein klein wenig Werbung machen durften für dieses Produkt, einfach nur um den alteingesessenen, aber auch den neuen Abonnentinnen und Abonnenten des Podcasts zu erklären, was diese High- und Low-Days sind und waren. Du hast das letztes Jahr lang und breit erklärt, dass Jonathan Gannon diese eingeführt hat. Ist das weitergeführt worden? Und wenn ja, worum handelt es sich bei High Days und Low Days im Camp der Cardinals?
Ja, voll. Also ich finde das alles sehr schlau und sehr gut strukturiert eigentlich, weil im Endeffekt, wenn du drüber nachdenkst, das Trainingscamp ist nicht nur ein Trainingscamp, wo du schauen willst, okay, wer sind meine Spieler, sondern eigentlich ist es ja auch eine Vorbereitung auf die Saison. Oder im großen Teil eigentlich ist es das ja. Um das Team quasi vorzubereiten, wie werden Game Weeks ausschauen und was ist generell die Struktur von unserem Training in einer gegebenen Woche. Und in einer Game Week zum Beispiel bei uns, da haben wir Mittwoch, Donnerstag, Freitag wirklich Football-Training. Und letztes Jahr ist das immer so abgelaufen, dass eben Mittwoch ein Low-Day war, Donnerstag der High-Day und Freitag war so ein Mischmasch. Also das war bis zur Hälfte oder ein Dreiviertel von High und dann Low. Also am Ende, wo man dann noch irgendwelche Situational Calls durchgeht und solche Sachen, ist dann Low, dass man sich halt genau darauf konzentrieren kann, auf die Situation und was auch immer, um halt perfekt die Details auszuführen. Aber ja, im Endeffekt, Low Day ist mental schwerer, weil mehr Plays und mehr Situationen und all das, also da wird mehr Wert auf das gelegt, nicht so viel Wert auf Competition, und High Days sind dann einfach alles Full Speed, natürlich trotzdem noch Situationen und all das, aber da wollen sie dann quasi schauen, okay, kann der das, was er am Low Day gezeigt hat, also all die Situationen wahrnehmen und eben Spielverständnis, all diese Sachen, kann er das am High Day, wenn er selber 100% Gas geben muss, kann er das auch umsetzen. Und ja, sowas bis jetzt eben auch. Also wir hatten jetzt, wie gesagt, 2 Off-Days schon. Und es waren immer so 3 Tage Training, Off-Day, 3 Tage Training. Und eben, es war genau dieser Rhythmus, den wir dann in der Saison auch haben werden. Also Low, High, Medium, Off-Day, Low, High, Medium. Und ich denke, das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn und erlaubt uns Spielern auch quasi bei jedem Training die volle Energie zu bringen und volle Leistung abrufen zu können. Und ja, aber im Endeffekt eben Low Day mehr mental, High Day mehr körperlich.
Aber wie sind solche Tage dann tatsächlich strukturiert? Und ich hole noch ein klein wenig weiter aus, weil wir bei einem der letzten Male, wo wir uns unterhalten durften über das Mandatory Minicamp gesprochen haben und du gesagt hast, Mandatory Minicamp ist so ein klein wenig zum Test zu gehen. Du lernst die ganzen OTAs über und beim Mandatory Minicamp musst du dann die richtigen Plays, Formationen, Blitzpickup und was nicht alles noch dazu gehört, auch abrufen können. Aber wie wird dann im Training Camp vorgegangen? Wie sieht so ein Schedule oder vielleicht auch so ein Menüplan aus, womit man beginnt? Heißt es da in der Früh so, Jungs, heute ist erst Red Zone Offense und dann ist es Kick Coverage und dann ist es Two-Point Conversions. Wie wird vorgegangen? Wie wird all das und all die Eventualitäten eigentlich, auf die man in einer langen Saison vorbereitet sein sollte, wie werden die einstudiert?
Also im Großen ist es bei uns jetzt so, also bei dem Coaching-Staff, dass wir eigentlich das ganze Menü oder Playbook eben drinnen haben. Das heißt, es war nicht, also im alten Coaching-Staff war es so, Anfang OTAs gab es 12 Installs und dann bist du Woche für Woche halt ein oder zwei durchgegangen. Und dasselbe hat sich dann wiederholt, als du zum Trainingscamp gekommen bist. Das heißt, es war nicht alles am Programm, sondern es wurde dann wieder durchgegangen. Zwar ein bisschen schneller, aber es wurde wieder durchgegangen. Okay, erster Tag ist Teil 1, zweiter, 2 und 3, wie auch immer. Aber halt so der Reihe nach durchgegangen, bis man halt eben alles drinnen hatte. Aber jetzt bei dem Coaching-Staff ist es so, dass das schon erwartet wird. Das muss gekonnt sein und das geben wir rein. Aber natürlich gibt es trotzdem, zum Beispiel jetzt gestern hatten wir Red Zone, gestern und vorgestern hatten wir Red Zone und Backed Up und lauter diese Situationen, die werden dann der Reihe nach reingestreut. Aber das große Ganze, das ist da und das muss gekonnt werden. Natürlich wird alles nochmal gecoacht und all das, aber es ist nicht so, dass man jedes Play nochmal von vorne erklärt. Also der große Kern, der sitzt und der soll auch sitzen und der soll gekonnt werden von den Leuten, ohne dass nochmal alles aufgeholt wird. Aber eben dann so spezifischere Sachen, die werden dann nochmal überholt.
Das bringt mich dann gleich zur ersten User-Frage, nämlich der Account Hilde33 auf Twitter beziehungsweise X hat sich an uns gewendet nach unserem Fragenaufruf und schreibt beziehungsweise fragt Folgendes. Mich würde einmal interessieren, wie Psycho nach den ersten Tagen seine Chance auf Tight End Nummer 4 beziehungsweise auch seine Entwicklung sieht. Mit welchen Teams sieht er aktuell seine Raps?
Gleich zum Punkt. das war jedes Jahr bei mir so und das ist auch für sehr viele undrafted Leute so und wenn man einfach weiter unten am Roster sitzt, dann ist das eben meine Erfahrung, dass das so ist. Bei jedem Camp startet man wieder ganz unten. Also egal, was davor passiert ist und was auch immer, startet man ganz unten. Von meiner Entwicklung her und so bin ich eigentlich sehr zufrieden. Also ich liefere das ab, was erfordert wird. Und wenn ich drinnen bin, weiß ich, was zu tun ist und mache meine Aufgabe gut und all das. Aber ich gehe halt mit den Dreiern. Also wir haben immer drei Teams, 1, 2, 3. Und ich gehe mit den Dreiern, was jetzt kein Problem ist oder Dings. Aber es ist halt nicht die Qualität, die du gegen die Einser kriegst. Also es bedeutet, glaube ich, weiß ich nicht so ganz genau, bei den Coaches eben nicht ganz so viel, weil du halt gegen andere Backups gehst. Deshalb meine Chancen, ich glaube, das wird man dann erst wirklich sehen bei den Preseason-Spielen. Jetzt ist halt quasi, man trainiert gegeneinander und all das, aber was im Spiel passiert, zählt natürlich viel, viel mehr, weil es halt einfach ein Spiel ist. Deshalb, ich glaube, das wird davon abhängen. Also wenn ich da wirklich gut spielen kann und zeigen kann einfach, was ich kann, dann glaube ich, kann schon Talent 4 drinnen sein oder 5. Aber es ist halt, man darf halt nie vergessen, dass die Cardinals eben nicht ein Ass im Ärmel, aber sie haben halt einfach die Möglichkeit, mich auf diesen International Spot zu setzen und eben jetzt mit der Regeländerung ist das nicht mal was Schlechtes für sie, weil sie können mich trotzdem elevaten, wann immer sie wollen, beziehungsweise verwenden wir einen normalen Practice-Roster-Spieler, deshalb glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass sie mich dann nicht draufsetzen, weil sie nichts gewinnen würden, wenn sie mich auf den normalen Practice-Roster setzen. Eben wie gesagt, die einzige Situation, wo es keinen Sinn machen würde, mich da drauf zu setzen, ist, wenn ich eben der dritte Titan bin, aka starte. Aber das ist sehr unwahrscheinlich, wenn wir eben jetzt gerade diesen Second-Round-Pick reinbekommen haben und so. Das ist natürlich kein Problem für mich. Ich will mich einfach jetzt im Trainingscamp, und das war die letzten Jahre auch immer mein Ziel, jetzt im Trainingscamp einfach Vertrauen zu den Coaches schaffen, dass sie sagen, im Spiel dann, dass sie nicht zögern, mich reinzugeben oder dass sie lieber wenn anderen vor mich eben reingeben, dass ich eben diese Raps bekomme im Spiel, weil im Spiel schaut nicht nur ein Coach dir zu, sondern 31 andere und deshalb sind diese Raps im Preseason-Spiel oder in den Spielen so wichtig, weil man sich eben der ganzen Liga präsentiert und im Endeffekt kommt es auf die Spiele drauf an, aber jetzt momentan denke ich, mache ich meine Aufgabe gut, ich kriege genug Raps und kann in diesen Raps auch zeigen, dass ich weiß, was zu tun ist, und dass ich auch das Play mache, wenn der Ball zu mir kommt. Und ja, ich glaube, das ist quasi das, was ich zu tun habe und was ich tun kann.
Und damit ist hoffentlich diese Frage auch vollständig und zu seiner Zufriedenheit beantwortet. Wirklich ernst wird's am 10. August Arizona-Zeit, am 11. August hiesiger europäischer Sommerzeit, wenn die Arizona Cardinals dann auch zu Hause das einzige Preseason-Spiel absolvieren gegen die New Orleans Saints. Die restlichen beiden werden auswärts dann erfolgen und natürlich sind viele, viele Daumenpaare hierzulande wieder gedrückt, dass du so viele Raps dann auch dort in dieser Situation bekommst, um dich präsentieren zu können. Aber wenn wir auf das zurückgehen, was im bisherigen Camp passiert ist, und muss da vorausschicken, meine Social Media Timelines sind gefühlt aktuell nur Highlight Reels von Connections zwischen Kyler Murray und Marvin Harrison Jr. Und war noch nicht viel Padded Practice mit dabei, sondern natürlich viel gegen Defender agieren, die natürlich wissen, hands off bei Kyler Murray, hands off bei Marvin Harrison Jr. Aber Ist es vielleicht genau die Connection, die dir ins Auge gestochen ist, oder sind es andere Spieler, die dir aufgefallen sind? Wenn ja, welche?
Nein, also das auf jeden Fall. Ich meine, natürlich wird das ein bisschen gepusht. Ich meine, das ist unser erster Pick gewesen und all das. Und ich glaube, jeder, der die Cardinals verfolgt, weiß auch, wie wichtig der Marvin für uns wird in der Offense. Ich meine, wenn er performt und wenn der Kyler Murray mit ihm eine Connection aufbauen kann, wir haben eh schon drüber gesprochen, aber dann ist das einfach so ein riesiger Threat für jede Defense. Und ja, also ich glaube auf jeden Fall, man merkt auch, dass der Kyler versucht, ihm den Ball öfter zu geben, um herauszufinden, wie läuft er seine Routen, wie hat er Sachen gern und all das. Deshalb, der forciert das schon ein bisschen, ihm den Ball zu geben natürlich, aber ich glaube, das ist auch wichtig und richtig. Sonst, glaube ich, herausgestochen, Max, der Cornerback, den wir auch gedraftet haben, der Rookie, der sticht, glaube ich, heraus, der ist gut. Ich glaube, der ist ein bisschen später gedraftet worden, als er eigentlich hätte gehen wollen oder so, wenn ich richtig bin, aber der ist auf jeden Fall sehr solide und macht seine Aufgabe gut, und das ist immer etwas, wenn man bei Rookies sieht, genau dasselbe bei Marvin, wenn die einfach nicht so gestresst sind und die wissen das Playbook fast schon so gut wie Veterans und diese Sachen, also die überspringen einfach Schritte in dieser Lernkurve, die Rookies normalerweise haben, und das ist natürlich gut zu sehen, vor allem wenn das so Leistungsträger für uns sein sollen.
Wollen wir noch drüber reden, ob Marvin Harrison Jr. legit ist? Wir haben es schon getan und du hast auch schon viel darüber gesprochen, aber jetzt siehst du ihn halt in annähernd richtigen NFL-Speed, in einem NFL-Camp. Gibt es für dich irgendwelche offenen Fragen bezüglich der Person und des Spielers Marvin Harrison Jr.?
Ich meine, natürlich, ich meine, ein Spiel ist immer was anderes, aber das, was wir bis jetzt alle gesehen haben, ist, dass der auf jeden Fall ein super guter Spieler ist, der macht contested Catches, der läuft Routen richtig clean, und ich sehe einfach nicht, warum das nicht funktionieren sollte. Deshalb, ich bin natürlich gespannt auf die Preseason-Spiele und dann ultimativ auf die Saison, wie er spielen wird, und vor allem auch, wie wir als Offense ihm den Ball geben wollen, weil das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, wenn wir es als Offense schematisch nicht schaffen, ihn offen zu kriegen oder ihn in Situationen zu bringen, wo er quasi seine Stärken ausspielen kann, dann wird er wahrscheinlich nicht so erfolgreich sein, wie er könnte. Aber ja, ich bin gespannt. Also wie gesagt, bis jetzt immer, wenn seine Nummer gecallt worden ist quasi, dann hat er abgeliefert, und sind echt ganz wenige Sachen, wo man sagt, okay, das war jetzt nicht so gut, aber ja, also overall ist er auf jeden Fall sehr solide, und ich bin gespannt, was er in der Saison macht.
Ich habe nämlich auch deswegen gefragt, das wird uns dann auch in der zweiten Hälfte dieser Folge beschäftigen, weil im Training Camp so viele Videos kursieren, mit einem Superplay bist du automatisch Monsterathlet und dementsprechend die komplette Saison unstoppable, mit einem Drop oder mit 3-4 Interceptions in einem Practice bist du Ausschusswaage. Also das, was eigentlich so am ersten Dienstag der Saison der Fall ist, diese Overreaction Week, das ist so eine komplette Overreaction Period eigentlich im gesamten Training Camp. Deswegen muss man immer vorsichtig sein, und deswegen finde ich es auch großartig, dass du dann auch später versuchen wirst, so ein klein wenig einzuordnen, was das alles heißt und wie aussagekräftig das wirklich ist. Möchte die Gelegenheit, nachdem wir uns immer noch mit den Cardinals beschäftigen, auch noch nutzen, eine zweite Frage von Hilde33 einfließen zu lassen. Der hat da nämlich noch nachgesetzt und gefragt, wie du denn diese neue Training-Camp-Schedule-Struktur findest, mit eben den 3 Tagen Training und dann einem Tag frei. Und gibt es noch weitere Anpassungen, Änderungen im Camp zum Vergleich oder im Vergleich zum letzten Jahr, nachdem es ja das zweite Jahr unter der Ägide von Jonathan Gannon ist?
Ja, voll. Also wie gesagt, das mit den 3 Tagen, ich meine, das ändert sich jetzt dann in der nächsten Woche wieder, aber ich finde es auf jeden Fall gut. Die schauen, dass unser Körper fit bleibt, so gut das halt geht. Ich meine, alles ist sehr hochgeschraubt von der Intensität und all das, deshalb Natürlich wird man dann müde und passieren manchmal irgendwelche Autschis oder was auch immer, aber allein von der Struktur ist das natürlich sehr gut mit den Off-Days und all das geregelt. Sonst, glaube ich, hat sich eigentlich nicht viel. Also das Training selber ist genau dasselbe eigentlich, wie das Training strukturiert ist. Natürlich gab es den einen oder anderen Tweak, so wie unser Tag ausschaut. Zum Beispiel, wir sind jetzt, also wir kommen circa um 12 oder so ins Stadion nach den Morgenmeetings und Frühstück und all dem und sind dann bis 5 eigentlich dort. Also das war letztes Jahr nicht so. Letztes Jahr sind wir gleich nach dem Training halt wieder zurück oder gleich nach dem Lift. Aber dieses Jahr bleiben wir dort, machen dort so ein Meeting mit so einem Mentalcoach, der uns halt quasi verschiedene Sachen erklärt, in wie wir uns in Situationen vielleicht besser verhalten können oder wie wir unseren Körper besser lesen können selber und unter Kontrolle haben können. Und dann machen wir noch ein Walkthrough gleich drüben im Stadion und dann fahren wir erst wieder zurück. Deshalb, ich glaube, das ist so die einzige wirkliche Änderung im Tagesablauf von uns, was aber eh passt, weil das Einzige, was schlecht daran ist, dass wir extrem lang warten müssen auf das Dinner. Aber das ist in Ordnung. Deshalb. Aber ja, sonst nein, glaube ich, machen die einen super Job, wie es aufgebaut ist für uns Spieler. Und ich bin eigentlich sehr froh mit den zwei Head Coaches, die ich habe oder gehabt habe, weil die beide sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass es den Spielern gut geht und dass sie sich wohlfühlen. Und die haben halt auch verstanden, wenn die Spieler bei guter Laune sind quasi, dann ist die Leistung auch dementsprechend oder der Wille, Leistung zu bringen. Und es gibt andere Orte, wo das halt nicht so ist. Deshalb ja, bin ich sehr zufrieden, so wie das bei uns läuft.
Zufrieden warst du sicher auch mit dem Catch, der sich am gestrigen Tage zugetragen hat. Der gute Paul Corvisi, einer von vielen Berichterstattern, Berichterstatterinnen, der die Cardinals Camp verfolgen, der hat dich eingefangen, wie du einen Catch an der Goal-Line gemacht hast und dich dann noch in die Endzone geschmuggelt hast. Ich glaube, du warst down by contact. Das müsste noch einer Video-Review unterzogen werden, aber der Spielzug wandert natürlich in die Shownotes dieses Podcasts. Also all diejenigen, die sich das ansehen möchten, können das auch tun, bevor Bernhard Zajkowicz dann auch darüber spricht. Nur spricht darüber. Was war das Play? Was war der Call? Wie zufrieden bist du mit dem Resultat?
Ja, voll, ja, das war halt so ein, das war ja wie gesagt der Tag eben, wo wir quasi Red Zone gemacht haben, als Situation eben, und es war eigentlich ein sehr basic Call, also wir hatten einen Run und einen Pass und der Run wurde quasi geaudibelt zu dem Pass, der dann eben stattgefunden hat, und ich hatte halt diese Flat Route, und ja, war eh gut, ich hatte so nasse Hände, also das sind halt jetzt Excuses, aber ich wäre gern am Fuß geblieben und einfach einen Schritt in die Endzone gemacht. Aber ich dachte, ich bin über der Linie, deshalb wollte ich einfach den sicheren Catch machen. Aber ja, vielleicht war ich drinnen. Es war so fast genau auf der Linie. Aber ja, das passt eh. So wie das gelaufen ist eigentlich.
Ist natürlich auch cool, genau solche Plays dann auch auf Tape zu bringen. Und wer weiß, wohin das führt. Uns führt es in jedem Fall zur nächsten User-Frage und das wird dann auch gleichzeitig das Cardinals-Kapitel konkludieren. Und die User-Frage, die stammt von Malte, die hat mich via E-Mail erreicht und der fragt, mich würde interessieren, was Kyler Murray dieses Jahr tun muss, um das Narrativ um seine Person zu ändern. Und hat da viele Dinge aufgelistet, er ist zu klein, kann nicht die großen Spiele gewinnen, ist nicht mehr so schnell wie früher, wird nie gut genug sein, the big one zu gewinnen. Also das sind schon viele, auch große Sachen mit dabei. Er schreibt dann weiter, reicht es da, um eben diese Narrative oder dieses Narrativ zu ändern? Reicht es da, nur die Playoffs zu erreichen oder muss da mehr passieren?
Oh, das weiß ich nicht. Also das wäre eine Frage an die Media, was brauchen würde, dass der Kyler nicht mehr so gesehen wird, wie er gesehen wird.
Ja, wahrscheinlich Super Bowl Sieg und Regular Season MVP und Super Bowl MVP. Ich bin da auch sehr, sehr viel vorsichtiger geworden in meiner Berichterstatterkarriere, weil ich mir denke, spannend, wie sich's entwickelt und wohin das dann manchmal führt und manchmal hat's dann schon einen wahren Kern, aber manchmal ist es halt einfach nicht fair, weil niemand die ganzen Begleitumstände kennen kann und Erfolg und Misserfolg in der NFL noch viel näher zusammenlegen als in vielen anderen Bereichen und niemand in die Personen hineinblicken kann und was dann wirklich intrinsisch ist, was von außen rein interpretiert wird, das ist jetzt nur mein Exkurs. Aber ja, wollte dich nicht unterbrechen, was ich getan habe, tut mir leid, und lass dich natürlich weiter ausführen.
Nein, kein Problem. Also wie gesagt, ist schwer. Ich meine, da spielt so viel zusammen. Aber ich glaube, wenn der Karl einfach zeigen kann, und ich glaube, das hat er teilweise auch schon getan. Ich meine, letztes Jahr war er verletzt und das Jahr davor war halt mit dem Headcoach nicht ganz so optimal oder mit dem Offensive-Coordinator. Deshalb, ich glaube, solange er zeigen kann, dass er die Offense wirklich unter Kontrolle hat und einfach ein Veteran als Quarterback ist, weil es gibt viele Quarterbacks, die ewig gespielt haben und auch wirklich als sehr gute Quarterbacks gesehen werden, die nie eine Super Bowl gewonnen haben oder die nicht wirklich viele Playoff-Spiele gewonnen haben. Und ich glaube, solange er zeigen kann, dass er das Team führt und dass er uns jede Woche oder fast jede Woche in eine Situation bringt, wo wir gewinnen können, glaube ich, ist das, was man erwartet von einem Quarterback. Ob das den Medien jetzt reichen wird, dass sie nicht mehr über ihn schreiben, oh, der ist zu klein und oh, der ist kein guter Leader oder was auch immer alles gesagt wird, das weiß ich nicht. Aber so wie ich ihn jetzt beim Camp eben sehe, ich glaube, er fühlt sich sehr viel wohler als letztes Jahr in der Offense, und was natürlich Sinn macht, jetzt hat er sich an die gewöhnt und es ist eine komplett andere Offense. Der Typ hat nicht wirklich Pro-Style-Offense irgendwann in seinem Leben gespielt und jetzt ist er in so einer Offense. Deshalb natürlich braucht es ein bisschen Zeit, dass er sich da reinfühlen kann und adjusten kann. Deshalb, ja, ich bin gespannt, aber ich glaube, er ist sehr selbstbewusst jetzt in der Offense und fühlt sich auch, als würde er gut in diesen Style reinpassen. Und aber am Ende des Tages, Kyler Murray ist Kyler Murray. Wenn das Play komplett zusammenbricht, kann der Plays machen, die kaum ein anderer in der NFL machen kann, und das ist einfach ein Fakt. Und das wissen natürlich auch alle, aber natürlich gibt immer Leute, die nicht das Positive sehen wollen oder halt einfach das Negative erzählen wollen. Und das weiß er aber auch selber, und das ist ihm, glaube ich, aber auch ziemlich egal. Solange wir als Team quasi zusammen an einem Strang ziehen und Spiele gewinnen, weil im Endeffekt der will auch nicht einfach nur, dass Leute ihn gern haben oder was auch immer, sondern der will Footballspiele gewinnen, und bin gespannt, wie das läuft in dieser Saison.
Und wenn wir über Kyler Murray sprechen, dann kommen wir nicht vorbei, weil du gesagt hast, wenn das Play komplett zusammenbricht, ist es immer noch Kyler Murray. An dieser unfassbaren Two-Point-Conversion, die durfte ich tatsächlich gegen die Las Vegas Raiders selbst kommentieren, und mir ist dann während dem Play einfach nur der Mund offen stehen geblieben. Irgendwie hat das Mundwerk trotzdem noch funktioniert und ich konnte das Play kommentieren. Aber das sind dann wahrscheinlich auch diese Geschichten, die Kyler Murray ausmachen. Ich persönlich freue mich mit all dem, was ich aktuell rund um die Cardinals lese, auch von dir aus Cardinals Camp höre, extrem auf die kommende Saison. Glaubt, dass die Cardinals, auch wenn es der Record nicht wirklich indiziert hat, letztes Jahr schon durchaus Overachievers waren. Und wenn jetzt der nächste auch Schritt gelingt, könnte da in der Wüste tatsächlich sehr Spezielles entstehen. Soweit sind wir noch nicht. Wir belassen es erstmals beim Cardinals Camp, so ist es richtig, machen da einen kleinen Deckel drauf und widmen uns den großen, weiten der National Football League. In unserer Rubrik
rund um die NFL.
Rund um die NFL also. Und ich glaube, es ist ganz gut, dass ich anfangs nicht angeführt habe, dass die Training Camp Updates kürzer sein sollten als reguläre Folgen von Winter Day Football O'Clock. Wir sind schon deutlich über der 30-Minuten-Marke und ich führte ein paar Minuten deiner wertvollen Zeit. Muss ich dich noch kosten? Das liegt aber auch an so klugen Fragen wie jener von Andrea, die mich erreicht haben. Und Andrea schreibt per E-Mail: Ich habe mit großem Interesse eure Folge mit James Cook vom IPP gehört. Dort sagt er sinngemäß, Europäer müssen in allem deutlich besser sein als die Amerikaner und trotzdem schaffen es dann nur so wenige. Hat Bernhard das Gefühl, dass er und die anderen IPP-Athleten tatsächlich eine faire Chance bekommen? Oder werden sie fast schon zu schnell als IPP und damit auch Roster-Exempt-Statuskandidaten abgestempelt? Das abgestempelt war in Anführungszeichen. Wie geht's dir mit dieser Frage?
Ja, ich glaube natürlich, dass da was dran ist. Ich meine, so wie ich vorher gemeint habe, egal ob man international oder undrafted oder also einfach, wenn man einer von den unteren ist, die jetzt nicht highly recruited oder was auch immer, wo nicht wirklich ein hoher Draftpick dafür ausgegeben wurde, die sitzen alle eigentlich relativ im selben Boot und fangen halt einfach ganz unten an und da gehört dann viel dazu. Ich meine, manche Leute kriegen dann einfach nicht so eine Chance, weil der Ball nicht in ihre Richtung fliegt oder weil sie mit einer Verletzung sich plagen, was auch immer. Und auf der anderen Seite, so wie ich vorher auch gemeint habe, dass dieser International Spot vor allem jetzt mit der Regeländerung einfach eine, glaube ich, sehr gute Option für jedes Team eigentlich ist, weil sie uns verwenden können, obwohl wir quasi nicht gegen den Roster zählen. Ist natürlich sehr verlockend und da braucht es dann nochmal mehr, dass die sagen würden, nein, wir geben den trotzdem in den Active Roster. Vor allem, wenn man sich, so wie ich, noch nicht im College bewiesen hat oder eben noch nicht davor in einem Regular-Season-Spiel gespielt hat, ist, glaube ich, dieser Sprung sehr, sehr weit oder sehr, sehr schwer. Deshalb glaube ich, dass aber jetzt über die Zeit eben mit dieser Regeländerung immer mehr auch IPP-Leute aktiviert werden über der Saison, also das ist zumindest meine Hoffnung, und dann so zu einer oder anderen Chance kommen und sich dann so beweisen können in der Regular Season und quasi diesen Sprung überspringen und vielleicht ändert sich dann für die nächste Saison etwas, wenn sie im Hinterkopf wissen, okay, wir haben den 2 Wochen drinnen gehabt und der hat das eigentlich sehr gut gemacht, der Moment war nicht so groß für ihn oder was auch immer, dass dann eben nächstes Jahr vielleicht der Sprung leichter ist, direkt in den Active Roster. Natürlich, das sind sehr viele Hürden, über die man drüber muss und da muss sehr viel auch richtig fallen, dass man diese Chancen überhaupt bekommt. Aber am Ende des Tages, also um jetzt ein Beispiel aufzuführen, wenn man ein Receiver ist auf International Spot oder man könnte auf den International Spot kommen und eine 4-3 läuft, dann läuft man eine 4-3 und wenn man schneller ist als der Amerikaner, dann ist man schneller als der und wenn man mit seiner Ability dann eben zeigen kann, dass man auch die Plays macht, wenn man offen ist, dann warum nicht? Also ich glaube auf jeden Fall, dass es schwerer ist für uns. Ich glaube, das stimmt auf jeden Fall und wäre auch komisch eigentlich, wenn nicht, weil wenn man da als Scout oder GM sitzt und sagt, okay, ich habe den Typen da, der 4 Jahre College gespielt hat und ich weiß genau, was ich, oder ich habe eine gute Vorstellung, was ich bekomme, wenn ich den aufs Feld stelle, verglichen mit dem Typen, der zwar Preseason-Spiele gespielt hat und so, aber halt noch nie College gespielt hat, nie ein wirkliches Spiel gespielt hat, ist natürlich ein größeres Fragezeichen und deshalb verstehe ich auch diese Hesitation dahinter. Aber im Endeffekt, wenn man gut genug ist, dann glaube ich immer noch daran, dass man spielt und ja.
Ich möchte an der Stelle nur Danke sagen an Andrea, an Malte, an Hilde 33. Das waren extrem kluge Fragen, die wir bekommen haben. Ich hoffe, behaupten zu dürfen, dass wir ein wahnsinnig kluges Publikum bedienen dürfen. Die Fragen, die an uns daherkommen und weitergereicht werden, die suggerieren es zumindest. Und es gibt keine blöden Fragen, nur depperte Antworten, die wir jetzt hier von Bernhard Zajkowicz nie bekommen. Deswegen, wenn es Fragen gibt, wenn irgendwo der Schuh drückt, was echte NFL-Insights mit Niveau und Tiefgang anbelangt, dann bitte jederzeit gerne an deine Social-Media-Kanäle, meine Social-Media-Kanäle, die offizielle E-Mail-Adresse footballoclock101@gmail.com und dort werdet ihr dann entsprechend weitergeholfen. Möchte zum Ausklang dieser Episode dann auch noch über etwas sprechen, das mich wieder mal über Social Media erreicht hat, das mir in den Feed gespielt worden ist und das ist ein TV-Beitrag vom Buffalo oder von einem der Buffalo Beat-Reporter, Beat-Berichterstatter, wenn man so möchte und hofft, dass ich seinen Namen jetzt nicht ganz falsch ausspreche, Dan Fites. Der Beitrag ist auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt und Dan Fittes hat sich den guten Mac Hollins mal vorgenommen und in einem wirklich sehenswerten, witzigen 2-Minuten-Stück als den Most Interesting Man der Buffalo Bills tituliert, weil Mac Hollins keine Schuhe trägt, weil Mac Hollins kein Besteck verwendet, weil Mac Hollins daran glaubt, dass Katzen und vor allem Babykatzen einem die Seele stehlen, weil Mac Hollins seit 3 Jahren kein Gemüse gegessen hat. Kommt sehr sympathisch rüber. Eben Dan Fittes nennt ihn den Most Interesting Man on the Bills. Und jetzt einfach nur mal so gefragt, wer ist denn aktuell der Most Interesting Man bei den Arizona Cardinals?
Puh. Ich weiß nicht, also, ob man das
so geballt
kann.
Wie bei Mac Hollins wird es nicht passieren, oder?
Ja, ich glaube, das ist schwer. Ich meine, natürlich denke ich gleich wieder zurück an den Tipp mit seinen Tauben da, die fake sind. Weiß ich jetzt ehrlich nicht. Vor allem in dem Ausmaß. Aber ja, auf jeden Fall sehr witzig. Ich habe gesehen, dass der Jakob Johnson jetzt in der Offseason mit dem viel trainiert hat und auch auf diesen Barfuß Zug quasi aufgesprungen ist, vor allem im Training. Ich versuche zu überlegen, aber ich glaube, mir fällt da jetzt keiner an, der irgendwie so komplett komische Sachen irgendwie macht. Ich glaube, da sind wir ein bisschen normaler.
Und ich gebe dir einfach nochmal eine weitere Campwoche, um dann vielleicht den Most Perfect. Interesting Man der Arizona Cardinals zu finden. Möchte den Abschluss dieses Gesprächs auch dazu nutzen und mit dir noch ein klein wenig über diese jetzt auch Camp-Storylines und Overreactions und alles zu sprechen. Gerade jetzt, wo es in ein paar Camps noch nicht mal die Padded Practices gegeben hat. Aber wenn man halt so hört, dass Brock Purdy eine 5-Interception-Practice-Session hinter sich gebracht hat, dass Malik Nabers so gut ist, dass er die Giants Offense im Alleingang elevaten wird, dass ein Quinton Johnson bei den Chargers nur Bälle fallen lässt, dass Saints Rookie QB Spencer Rattler, he's already turning heads und dergleichen, wenn sowas dann geschrieben wird, wenn sowas rauskommt und du verfolgst die NFL ja auch aufmerksam. Wo setzt du die Messlatte an? Wo schaust du genauer hin und denkst dir, ja, das könnte jetzt tatsächlich eine Story sein, und wo denkst du, komplett overblown?
Ich glaube, bei so generellen Sachen, wie zum Beispiel Spencer Rattler, Turned Heads und so, ich glaube, das geht an mir vorbei. Aber ich glaube, wenn man dann so Videos sieht, wo irgendjemand einen super Catch macht oder wo ein D-Liner ein 1-on-1 gewinnt oder was auch immer, das sind natürlich Sachen, wo man sich so denkt, wow, okay, gutes Play. So, und der ist dann mehr so auf der Liste quasi zum Verfolgen, so in die Richtung. Aber ja, diese generellen Camp-Stories, wie du es nennst, vor allem eben in der ersten Woche jetzt, weiß nicht, die gehen, glaube ich, ein bisschen an mir vorbei oder die nehme ich nicht so ernst, sagen wir so. Aber ja.
Dann lass uns auch noch.
Ich glaube, so Plays einfach, die interessieren mich mehr, wenn man sieht eben, okay, der hat gerade wirklich ein gutes Play gemacht. Ich glaube, das impresst mich mehr.
Weißt du was, dann würde es mich für vielleicht auch das nächste Mal interessieren, vielleicht so eine kleine Sammlung an Plays, vielleicht kannst du die dann einfach bookmarken oder so, die dich interessieren oder faszinieren. Dann können wir den Zuhörerinnen und Zuhörern an dieser Stelle Impressionen geben, was denn deine Aufmerksamkeit dann auch bannen kann. Und wenn wir bei dieser nächsten Woche und nächsten Phase auch des Camps sind, was erwartet dich denn in diesen Tagen und was erwartet uns alle bis zum nächsten Mal, wenn wir uns bei Winter Day Football O'Clock wieder hören dürfen? Das wird so ganz nebenbei am Montag, dem 12. August sein.
Ja, voll. Also wir haben jetzt noch einmal diesen Rhythmus mit 3 Tagen und dann off. Und dann sind wir eh schon in der Game Week für das erste Preseason-Spiel. Also es geht eh Schlag auf Schlag eigentlich. Man glaubt immer am Anfang vom Camp, das wird ewig dauern, aber dann mitten im Camp kommt man drauf, dass es eigentlich ganz schnell vorbeigeht immer. Deshalb ja, also wir werden dann, glaube ich, über das Spiel sprechen, also ziemlich sicher über das Spiel sprechen. Und ja, ich bin gespannt. Erstes Home Game wieder, erstes Spiel generell wieder. Das ist immer nice. Ich hoffe, ich werde viel am Feld stehen, dass wir auch viel drüber reden können. Aber ja, ansonsten werden wir, glaube ich, einfach so generell sprechen, wie es war.
Sonntag, 11. August, 2 Uhr früh, mitteleuropäischer Zeit. Das wäre das Rendezvous mit den New Orleans Saints. Montag in der Früh, mitteleuropäischer Zeit, dann Winter Day, Football O'Clock mit dem Training Camp Update Nummer 2. Das erste haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. Versprecht ihr, dass das zweite dann vielleicht etwas kürzer wird? Hängt dann aber auch von der Anzahl deiner Raps und Snaps ab. Vielleicht wird es dann auch deutlich länger. Freue mich jedenfalls sehr, dass du erneut und das zweite Jahr in Folge damit Einblicke in ein echtes NFL Training Camp gewährst. Freue mich jetzt schon drauf, dass wir uns in bald 10 Tagen wieder hören dürfen und wünsche dir bis dahin alles nur erdenklich Gute. Dir ist eh klar, dass es hierzulande tausende Daumenpaare gibt, die gedrückt sind und weiterhin gedrückt werden auf deinem Weg in Richtung Active Roster. Vielen Dank fürs Zeitnehmen.
Vielen Dank, ich werde mein Bestes geben und bis bald.
Football. He's at the 30, he's at the 20, he's